Entsprechende.
Amen.
Sprich noch weiter heute Morgen.
Amen.
Danke, Herr, du bist unser Herz.
Amen.
Wir können mir zuversichtlich auch in diesen Kampf gehen.
Amen.
Ja, diesen geistigen Kampf mit Mut kämpfen.
Amen.
Und wir haben dich und mit dir gehen wir im Sieg. Und ich bete, dass du jetzt die Zeit nochmal hier brauchst, um in unsere Herzen zu schreiben.
Amen.
Wir sind noch nicht fett geworden im Herz,
Amen.
Sondern auch im Geist. Herr, wir würden gerne noch mehr von dir empfangen.
Amen.
Amen.
Ich glaube, das ganze Bild war so klar. Und wir haben gesehen, um zum Ziel zu gelangen, brauchen wir einen Herzog und brauchen wir diesen wunderbaren hohen Priester. Weil das Ziel ist nicht nur, dass wir irgendwo gelangen, sondern der Thron. Und das Reich, das Himmelreich, das auf diese Erde kommen wird, wo wir mit Christus allen über alle Nationen herrschen, wo alle Feinde des Herrn zu seinem Fußschemel gemacht sind. Und da müssen wir mitarbeiten. Ein Herzog ohne eine Armee geht es nicht. Können Sie dir vorstellen, dass der Mose alleine aus Ägypten herauszieht und durch die Wüste geht und alleine in das gute Land? Das geht nicht. Und die Bibel zeigt uns, das ganze Volk damals war ein Heer, eine Armee in verschiedenen Lagern. Und daher sehen wir auch, dass Neu Jerusalem gibt es Toren in allen vier Seiten. Und in jeder Seite, Nord, Süd, Ost, West, gibt es drei Toren. Wie damals, als sie hinausgezogen sind, in der Wüste war es wie eine Armee. Sehr erschreckend für die Feinde. Wenn Mose alleine da auszieht, ist es nicht so herrlich. Und dann müssen sie hindurch kämpfen bis in das gute Land. Das ist alles ein Krieg, ein Kampf, wie wir es gesungen haben. Die halbe Armee in der Vorstellung war gar nicht falsch. Und ihre Älteste sind Generalen. Sie führen sie zum Krieg. Daher kommt das Lied, was wir gesungen haben. Aber leider sind sie nicht weitergegangen. Es ist nicht zum Lachen, aber es ist ein bisschen humorvoll, gell? Aber liebe Geschwister, wir müssen diese Sicht haben. Hesekiel hat uns auch gezeigt von allen diesen, was tote Gebeine am Tal und alles lebendig gemacht wurde durch den Geist, sind sie zu einem überaus großen Heer. Warum ist der Herr zu unserem Herzog geworden? Der Herzog braucht eine Armee, er baut heute ein Heer. Und daher in Epheserbrief am 6. Kapitel gab es einen Krieg. Also wir haben nie eine Vorstellung. Ah, wir sind der Leib. Der Leib braucht das Haupt. Und er ist das Haupt. Wir sind die Braut. Wofür ist die Braut? Für den Bräutigam. Nicht für sich selbst. Nein. Ja. Die Braut hat sich schön gemacht für sich selbst. Das klingt nicht richtig. Sondern es ist für den Bräutigam. Alles für den Bräutigam. Und der Herr, also unser Herzog, braucht eine Armee. Die Gemeinde am letzten Kapitel, Kapitel 6 von Epheserbrief, führte einen Krieg, einen Kampf mit Waffenrüstung Und dann sehen wir ganz am Ende in Offenbarung 19, die ersten Teile sehen wir, die Braut hat sich bereitet, angezogen mit, was? Feinen Linnen, hell und weiß. Und dann die zweite Hälfte, Kapitel 19, war dieses Heer, die dem König zum Kampf, dem Herzog zum Kampf gefolgt sind, gell? Oder ist dieses Heer auch angezogen mit weißen und feinen und hellen Leinwand. Das Brautkleid wird zum Armeesuniform. Kannst du dir vorstellen? Na, sind wir die Braut oder sind wir eine Armee? Das ist der Herzog. Der Herzog unserer Errettung uns zum Ziel führt. Niemand sonst kann uns zu diesem Kampf da so siegreich führen. Kein Mensch kann das machen. Und dann sehen wir, wir brauchen den hohen Priester. Nach der Ordnung Melchisedek, der Königpriester. So wunderbar. Und meinst du, er dient alleine? Nein. Er braucht eine Priesterschaft. So, was sind wir als die Gemeinde? Nur der Tempel des lebendigen Gottes, was sagt uns Petrus? Auch eine heilige Priesterschaft. Ein Tempel ohne Priesterschaft geht es nicht. Es ist wie ein Laden ohne Waren. Nur Mäuse und alle Dinge da, die herumlaufen. Da kann man nicht einkaufen gehen. Kannst du dir vorstellen, Edeka, doch, du bist leer. Ohne Opfer, ohne Leute, die da verkaufen, ohne Kassenwacht, und nichts. Wofür ist die Gemeinde? Wofür ist der Tempel des lebendigen Gottes, wenn nicht für die Anbetung? Und wenn es keine Priester gibt, wie kann Gott seine Anbetung bekommen? Und wenn es keine Priester gibt, gibt es auch kein Opfer. Dann saß Gott dort und wer wird ihn anbeten? Womit? Ist der Tempel für uns oder für Gott? Wisst ihr, wir haben nicht diese Vorstellung. Und Gott wartet und wartet. Und steht geschrieben, der Herr hat schon gesagt, er sucht nach der wahren Anbetung. Er sucht nach wahren Anbeter. Könnte er heute bei uns das finden, wonach er gesucht hat? Schon lange. Und jetzt zeigte der Herr uns den Weg und die Leute wollen es nicht nehmen, sogar sehe dagegen und wie stark waren sie dagegen. Das zerbricht unser Herz, das zu sehen. Ja, und wenn es uns schon unser Herz zerbricht, dann was meinen Sie, wie Gott sich fühlte? So, obwohl die Betonung ist der Herzog, dann haben sie gesagt, ja, er hat ja keine Armee gewählt, erwähnt. Das ist selbstverständlich. Ein General ohne Armee, wie kann er streiten und kämpfen? Wodurch? Ein hoher Priester ohne einen priesterlichen Dienst da. Er möchte nicht nur ein paar Priester, er möchte ein Königreich von Priestern. Und wir nehmen es, wir sind nur Kirchenbesucher. Stuhl, Kirchenstuhlsitzer, Wärmer. Wir machen nur Kirchenstuhl warm nach einer Stunde. Entschuldige, manchmal bin ich ein bisschen spitzig. Aber was soll man machen? Wenn wir das nicht machen, dann verstehen wir das nicht. Niemand versteht das. Vernünftig müssen wir sein. Natürlich, die Betonung ist dieser große, wunderbare hohe Priester nach der Ordnung Melchisedek. Was macht er heute? Er trainiert eine Priesterschaft. Oder nicht? Was macht ein Professor? Sitzt nur auf seinem Stuhl, macht nichts. Lies Bücher täglich. Er trainiert die Studenten. Was macht er? Warum muss er so viel für dich einstehen? Nur damit du, lob den Herrn, Hilfe bekommst. Hilfe für was? Wozu? In things pertaining to God. In allen Dingen, die Gott erreichen möchte. Nicht um dich und deinen Willen, damit du eine Lösung für deine persönlichen Probleme bekommst. Das bedeutet nicht, der Herr wird uns nicht helfen. Aber weißt du, warum Satan uns zum Fall führen möchte? Damit wir nicht zum Ziel für den Gottesvorsatz leben können. Das ist der Punkt. Und warum wird der Herr uns jetzt helfen da in der Versuchung, damit wir zu diesen heiligen Priesterschaft werden, die richtige Anbetung dem Vater zu bringen? Und darum geht es. Es geht nicht um mich, dass ich Hilfe bekomme, wenn ich Probleme habe. Warum sind wir nicht vernünftig, um das zu sehen? Und am Ende geht es nur um uns, meine älteste Stuhl oder meine Position, unsere Ehre, unser Ansehen und bla bla bla, so viele. Es dreht sich um uns selbst. Vernünftig sein. Wir müssen eine klare Vision sehen. Wir müssen sehen, was im Herzen unseres wunderbaren Gottes ist. Sein Plan, seine Absicht. Es ist ein großes Plan, ich muss euch sagen. Und daher muss der Herr unsere Augen öffnen. Und deshalb ist der Hebräerbrief so wichtig. Oh, Herr, manchmal, wenn wir das sehen, sind wir sprachlos. Und wir treiben immer am Ziel vorbei. Und am Ende landen wir dort, wohin, was nicht Gott will. Und sogar sind wir am Ende gegen ihn und arbeiten gegen seinen Vorsatz, bewusst oder unbewusst. Es ist egal, aber... Herr Jesus, wir brauchen einen anderen 10 Tage, um noch mehr das. Ja, und diesen lebendigen Weg des Glaubens müssen wir auch ergreifen. Unser Glaube ist ein besonderer, kostbarer Glaube. Nicht der Glaube, okay, ich glaube für meine Errettung, dass Jesus Christus wirklich für mich gestorben ist und jetzt, lob den Herrn, durch den Glauben bin ich gerettet. Das ist gut, aber das ist der Anfang unseres Glaubens. Aber wie sieht der Glaube aus bei der Vollendung? Well. Und es kommt darauf an, was du siehst. Wenn wir solch eine Vision haben und sehen, was Gott will, dann ist sein Wort für uns feste Speise, Wortgerechtigkeit, wie Hebräerbrief uns sagt. Und es braucht Übung. Wir brauchen einen erneuerten Sinn, geübten Sinn. Wir müssen unterscheiden können. Nicht nur gut und böse, sondern im Hebräerbrief, das, was gut ist, ist das, was Gottes Plan erfüllt. Nicht gut nach meinem Ansicht. Das, was böse ist, ist all das, was verhindern möchten, dass wir zu diesem Ziel kommen. Nicht wahr? Wenn wir nicht hineinwachsen zur vollen Reife, zur Vollkommenheit, zur Vollendung, dann können wir das nicht begreifen. Und jetzt brauchen wir diesen Glauben in einem vollendeten Stadium. Mathe, bei dir heute ist viel komplizierter, tiefer, breiter, höher als Mathe in der Grundschule, oder nicht? Es ist aber Mathe. Aber Mathe in der Grundschule war der Anfang. Und Mathe, jetzt bei dir in Doktorarbeit ist die Vollendung. Du brauchst viel mehr als nur 1 + 1 = 2. Um ein Professor der Mathe zu sein und täglich sagst du nur 1 + 1 = 2, ja, nicht vergessen. Und das ist ein Witz geworden, gell, wenn wir noch in der Universität da und macht Doktorarbeit und Herr Jesus, der Herr ist nicht der Anfang. Und gerade Hebräerbrief, bleibe nicht bei dem Anfang, sondern lass uns zur Vollendung gelangen. Das ist wichtig. Brüder, ich hoffe, der Geist erweckt uns dieses Empfinden und diese Sicht, damit wir hingehen. Heute geht es um die Substanz. Geht es um die Wirklichkeit? Geht es um das Ziel? Ja. Und wir brauchen diesen wunderbaren Glauben am Ende. Der Herr ist der Anfänger und Vollender. Dieses Glaubens, das müssen wir sehen. Und jeder von uns, wenn wir erwachsen sind, muss diese Verantwortung vor dem Herrn tragen. Ja. Und das ist ein Zeichen auch, dass wir reif sind und nicht mehr Kinder sind, sondern wir stehen vor dem Herrn und für den Herrn und mit dem Herrn für eine große Aufgabe, was Gott heute mit uns schaffen möchte. Lob den Herrn dafür. Und kommen wir zum Kapitel 12 noch, was auch sehr wichtig ist. Ja, es ist nicht ein Wort für die Kinder. Ja. Denkt an den, an Jesus Christus, Vers 3, der von den Sündern ein solches Widersprechen gegen sich erduldet hat. Er hat es nicht einfach gehabt, okay? Er hat es nicht einfach gehabt und es wird auch nicht einfach sein für uns. Du kannst es nur ertragen, wenn du erwachsen bist. Sonst kannst du es nicht ertragen. Das ist unmöglich. Und dieses Wort sind für die, die erwachsen sind. Damit ihr nicht müde werdet und in eurer Seele verzagt. Und dann kämpfen. Unser Glaube ist ein Kampf da. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und das Ziel des Feindes damals bei diesen Hebräern ist, sie einfach so matt und verzagt machen, dass sie ihr Glauben aufgeben und kommen zurück zu Judentum. Das ist diese Sünde. Ja. Und habt die Ermahnung ganz vergessen. Nun, was ist die Ermahnung? Oh, der liebe Gott ist so gut, er wird es schon für dich schaffen. Ist das die Ermahnung? Das ist eine Ermahnung für Unmündige, für die Kinder. Ah, ja, wenn der Dreijährige dein Sohn da ja, getobt, dann machst du so. Ja. Das habe ich wieder heute Morgen gesehen, aber das machst du nur mit einem Baby. Kannst du dir vorstellen, du machst das mit deinem Sohn, ja. Wir müssen wirklich vernünftig sein, gell? Und habt die Ermahnung ganz vergessen, die zu euch redet als zu Söhne, erwachsene Söhne, mein Sohn. Und das ist auch irgendwo geschrieben, ja, in der Sprüche. Gell? Mein Sohn, achte nicht gering die Liebe des Herrn. Oder was sagt er? Die Züchtigung. Magst du Züchtigung? Ja. Achte es nicht gering, weil es notwendig ist für die Vollkommenen, damit er uns zur Vollkommenheit, Vollendung bringt. Brauchen wir Züchtigung. Und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Oh, Herr Jesus. Ja, wenn man dir die Wahrheit sagt, nimm das an. Nicht so reagieren, beleidigt und heult und konnte Nächte nicht mehr schlafen und tobt und am Ende machst du alles kaputt. Soll man nicht machen. Das machen nur die Kinder. Züchtigung und zurechtgewiesen. Das ist sehr notwendig. Das ist sehr, sehr notwendig. Wenn wir nicht bereit sind, das zu nehmen, dann kommen wir nicht zum Ziel. Dann, sagt er weiter, denn wen der Herr lieb hat, was? Den züchtigt er. Das hat auch der Herr gesagt zu den Laodizeern. Und er straft. Es gibt ein anderes Wort dort. Ja, aber das spielt keine Rolle. Ihr kennt ja die Strafe. Er straft. Kennt ihr nicht einen Gott, der straft? Und er straft einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Lob den Herrn. Wir sind die Söhne. Wir sind die Söhne. Ja. Was ihr erduldet, den zur Züchtigung. Amen. Manchmal passiert bei uns so viele schwierige Sachen, persönlich und dies und jenes. Und du sagst, warum passiert es mir das? Und warum soll es gerade bei mir geschehen? Und dann dachten wir, es war doch so unnötig. Wir haben nicht Falsches getan. Die Hebräer haben auch nicht Falsches getan, oder? Warum haben sie so viele Schwierigkeiten gemacht? Weil sie Banken geraubt haben, oder? Weil sie Schlägerei gemacht haben. Warum haben sie solche Schwierigkeiten erlebt? Weil sie an Jesus Christus glauben. Also, bei solchen Problemen muss Gott sie züchtigen und strafen. Sagt mir. Ja. Warum? Und wofür? Um sie zur Vollendung zu bringen. Alle Dinge dienen zum Besten für uns. Auch Verfolgung, besonders Verfolgung. Missverständnisse von den Leuten oder von vielen Dingen, die wir denken, das habe ich ja gar nicht verdient. Ja. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und daher lerne. Als Jesus auf diese Erde war, hat er alle diese Probleme verdient? Hat er es verdient, ans Kreuz zu gehen? Er hat es nicht verdient. Alle seine Probleme, das war gar nicht seine Schuld. Er hat ja nichts getan. Steht geschrieben, sie haben mich gehasst, ohne Grund. Verfolgt. Sogar wollten sie ihn umbringen. Ohne Schuld. Aber der Herr hat es angenommen. Nun heute, wenn du rausgeschmissen wirst, ohne Grund, wie reagierst du? Mit Freude? Und achte es als eine Züchtigung und Strafe von Gott? How about that, brother? I think many of us will not have this kind of a concept, right? I will fight you to the teeth. Ja, so ist es, ja. Aber, lob den Herrn, wenn wir diese Sicht haben und es vom Herrn annehmen, von dem Vater der Geister annehmen, dann werden wir zur Vollendung gebracht werden, dann gewinnen wir so viel. Es wird unseren geistlichen Charakter befestigen. Ja. Dein geistliches Immunsystem wird gesund. Und später, wenn noch einmal eine Versuchung kommt, du siehst, du überwindest. Du kannst es schlucken. Deine Reaktion wird anders. Ja, lob den Herrn. Deshalb diese Züchtigung ist so notwendig für uns. Und daher sagt auch der Petrusbrief, ja, es ist sehr gut, wenn wir durch allerlei Leiden hindurchgehen und Verfolgung leiden, um Christi willen. Dann hat er gesagt, also ja, nicht leiden durch deinen Fehler, oder? Ja, dann haben wir es verdient. Aber wenn wir leiden für dieses wunderbare Ziel. Das ist eine positive Züchtigung. Sieht so aus wie eine Strafe. Äußerlich kann man nicht den Unterschied sehen, aber lob den Herrn. Ja, vor dem Vater wirst du sehen, er hat eine andere Absicht. Aber äußerlich sieht es wie eine Strafe aus. Und wenn du das nicht siehst, wirst du murren. Warum? Ich habe doch nichts getan. Es ist nicht meine Schuld. Warum haben sie das gemacht? So ist es. Weil äußerlich sieht es wie eine Strafe aus. Ja. Amen. Deshalb müssen wir weitergehen. Was ihr erduldet, dient zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Das ist so wunderbar. Allah. Wenn wir noch Kinder sind und Kinder geblieben sind, dann kann niemand dich irgendwas züchtigen. Da wirst du schon schreien und viel Tränen rollen wie Wasserhahn. Ja. Denn wo ist ein Sohn, erwachsener Sohn, gell? Nicht ein Kind, den der Vater nicht züchtigt. Ja. Seid ihr aber ohne Züchtigung, deren sie alle teilhaftig geworden sind. Das heißt, hey, wir müssen alle durchgehen. Keine Ausnahme. Dann seid ihr Bastarde. Und nicht Söhne. Das heißt, Gott wird uns als Bastarde ansehen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr Söhne sind. Aber wenn wir ohne Züchtigung sind und benehmen uns so fleischlich wie ein Ungeretteter, was soll Gott machen mit uns? Dann soll er uns behandeln wie ein Ungläubiger. Erinnere, unser Vater ist ein gerechter Vater. Ferner haben wir unsere leiblichen Väter zu züchtigen gehabt. Natürlich, das heißt, es ist sehr vernünftig, das müssen wir verstehen. Und sie gescheut, sollten wir nicht viel mehr untertan sein dem Vater der Geister und Leben und wachsen im Leben und vollendet werden, damit wir zu Erbe kommen. Die ganze Schrift wirklich beschreibt das hier für uns. Denn jene, die irdische Väter, haben uns wenige Tage nach ihrem Gutdünken gezüchtigt. Dieser aber zu unserem Nutzen, lobt den Herrn, weil der Vater der Geister, unser himmlischer Vater, hat so eine herrliche Aufgabe und ein herrliches Ziel und das ganze Reich und der Thron und die Herrschaft. Wie kannst du dahin kommen und sitzen und herrschen ohne Züchtigung? Jetzt sagt es mir. Damit wir Anteil haben an seiner Heiligkeit erhalten. Das ist es. Lobt den Herrn. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Sehr vernünftig, oder? Wir reden immer von Freude, 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 Freude. Ja. Ja, danach aber, und das müssen wir an das Ergebnis schauen und denken. Erinnere, der Herr hat das Kreuz erduldet, nicht weil er so stark war, sondern dass er die Herrlichkeit und das herrliche Ziel da vorne gesehen hat. Und da müssen wir auch sehen, selbst wenn die Züchtigung so schlimm ist und ihr rausgeworfen seid, dann muss ich euch heute Morgen sagen, gratuliere. Ja, siehst du kannst noch lächeln, komm mal, das ist doch gut. Ja, das ist das Ergebnis der Züchtigung. Wenn wir das Ziel sehen und nicht dann am Ende fleischlich reagieren und dann schimpfen und kämpfen und das ist nicht gut. Ja. Lobe den Herrn, danach gibt sie, denen, die durch sie geübt sind. Das heißt, es ist nicht nur einmal. Es wird noch kommen, wenn es nötig ist. Und es ist nötig, damit wir ganz am Ende einen Doktortitel haben, der Züchtigung. Bekommst du ein wunderbarer Schein. Ja. Die dadurch, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit lobt den Herrn. Ja, Amen. Dann siehst du wieder Friede und Gerechtigkeit. Gleich wie der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens werden wir dann ihm ähnlich sein und dann qualifiziert mit ihm zu sitzen auf seinem Throne. Keiner, der nicht gerecht ist, wird mit ihm sitzen. Das ist unmöglich. Und keiner, der den wahren Frieden als Frucht erinnere, das heißt, es ist eine lebendige Sache. Eine Frucht muss man zur Reife kommen. Amen. Darum lobt den Herrn, richte die matten Hände und gelähmte Knie wieder auf. Amen. Lobt den Herrn. Lass uns vorwärts gehen. Trotz allen Schwierigkeiten. Nicht matt sein, nicht resigniert, nicht hoffnungslos werden. Halleluja, wir haben eine helle Zukunft. Lobt den Herrn, sondern viel mehr geheilt wird und heile schnell, okay? Wir brauchen nicht 2-3 Jahre, 2-3 Tage. Ja, besser. In den vergangenen Jahren habe ich gesehen, Leute, die durch eine Prüfung hindurchgegangen, meine Güte, bis auf dem heutigen Tage jammern sie immer noch und klagen, was vor 30 Jahren, 25 Jahren geschehen ist und schimpfen immer noch. Ich dachte, meine Güte, der gute Mann war schon begraben im Grab da so lange. Und du schimpfst ihn immer noch. Nicht geheilt, nicht gelernt, nicht geübt. Don't be like that, okay? Don't be like that. Amen. Jagt dem Frieden nach mit jedermann, soweit es an uns liegt, und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja, Amen. Und seht sorgfältig darauf, achte sorgfältig darauf, dass nicht jemand von Gottes Gnade abfällt. Dass nicht irgendeine bittere Wurzel aufwächst und Unruhe bringt und viele durch sie befleckt werden. Besonders die Leitenden. Viele werden dadurch befleckt. Ja. Dass nicht jemand ein Hurer oder gottlos ist wie Esau, der um einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. So sind wir in unserem Fleisch und in unserem Selbst, unser Seelenleben. Um einen Gewinn wollen wir unser Geburtsrecht verkaufen. Denn ihr wisst, dass Esau auch nachher, als er den Segen vererben wollte, verworfen wurde. dann fand er keinen Raum zur Buße. Das heißt nicht, dass er seine Errettung verloren haben, aber er konnte diese Erbschaft nicht mehr haben. Das wird ein Jammer sein, wenn wir nicht in das tausendjährige Reich hineinkommen. Oder wie Matthäus 25 sagt, in die Hochzeit des Lammes teilnehmen zu können. Heute hast du viele, viele Gründe, dies und jenes. Aber an dem Tag, da hast du nichts zu sagen. Die fünf törichte Jungfrau haben nichts zu sagen. Jawohl. Obwohl er sie mit Heulen, Tränen suchte. Ja. Amen. Denn ihr seid nicht jetzt, hat er gesagt, lobt den Herrn. Wir sind nicht zu dem berührbaren und im Feuer lodernden Berg gekommen. Damals dein Sinai, gell? Wir sind nicht mehr in dem alten Bund. Das kurz gesagt, gell? Damit wir nicht zu viel noch dran hängen. Sondern vielmehr, Vers 22, seid ihr zu dem Berg Zion gekommen, lobt den Herrn. Und das ist nur möglich, im Geiste zu sein. Und jetzt sehen wir ein anderes Bild über die Gemeinde jetzt. Und das ist die Vollendung. Das ist nicht der Anfang. Wir reden gerne von Leib, Leib und Leib. Ja, aber der Leib ist krank, so sagen manche Leute. Ja, und ein Leib kann auch ein Baby sein. Ein Baby hat auch einen Leib, oder? Dein Sohn hat auch einen Leib. Aber es ist ein bisschen anderes als dein Leib. Dein erwachsener Leib sieht ein bisschen anders und die Fähigkeit und Kraft und alles. Du hast schon viel erlernt. Anders als ein Babyleib. Und da hat Epheserbrief auch gesagt, sei nicht unmündig, hin und her getrieben, mal so und wieder so und so und dann wieder so und am Ende, gell, durch Betrug und Klugheit der Menschen, das heißt die Gläubige, gell, nicht nur irgendeinem Menschen, und Systematisierung des Irrtums und so viele Probleme. Aber hier ist Berg Zion, wo der König wohnt. Da ist Gott der Richter aller. Ja, lass uns mal jetzt gemeinsam lesen. 22 bis Ende von Kapitel 12. Amen. Seid ihr zu dem Berg Zion gekommen und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausende von Engeln, zu der Festversammlung. Da müssen wir Festversammlung lesen, denn das ist in dem Text drin. Ja, wenn wir Elberfelde das lesen, wirst du sehen, die Bemerkung einer Festversammlung. Denn Jerusalem ist tatsächlich ein Ort, wo man die Feste hält. Und die Leute, weil sie das nicht verstanden haben, dann schreiben sie nur Versammlungen, weil sie machen nur Versammlungen ohne Feste. Aber wir machen Versammlungen mit Festen. Ja, unsere Versammlung ist ein Fest. Ja, Festversammlungen aller zur Gemeinde der Erstgeborenen. Ja. Weißt du, die Erstgeborenen bekommen Der erste Anteil ist das, der Thron. Der Erstgeborene wird immer den Thron ererben. Und dann bekommt gemäß dem Gesetz der Erstgeborene einen Zweianteil von der Erbschaft. Und worin besteht der zweite Teil? Ist das tausendjährige Reich. Das ist ein Extra, das ist die Belohnung. Alle bekommen den ersten Teil. Aber der Erstgeborene bekommt auch einen extra Teil. So, how many portions do you want to have? Wie viele Portionen wirst du haben? Nur eine Portion? Dann brauchst du nur zu glauben, Errettung, Halleluja, wiedergeboren, hast du die erste Portion, Geschenk. Dann wirst du die zweite Portion haben, dann musst du ein Erstgeburtsrecht fest behalten, nicht verkaufen. Du verkaufst ihn, dann verkauf es mir bitte. Ich bin jederzeit bereit für eine Schüssel von Linsensuppe dein Geburtsrecht zu kaufen. Bitte schön. Also, bitte, warum nicht? So billig. Why not, right? You want to sell it? Better not, right? Better not. Es ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Und hier sehen wir, das ist die Vollendung. Wenn du dein Geburtsrecht verkaufst, dann ist es aus. Erinnere, was das Gesetz uns sagt, irgendwo. Wenn du deinen Anteil innerhalb der Mauer der Stadt verkaufst, du hast nur ein Jahr, es zurückzukaufen. Nach einem Jahr, selbst im Jubiläum, 50 Jahre Jubiläumsjahr, du bekommst es nicht zurück. Siehst du, du musst die Bibel lesen, was Mose gesagt hat, sonst weißt du gar nichts. Erinnerst du noch diese Botschaft oder warst du nicht dabei? Und jetzt wirst du das alles wegwerfen. Bitte, verkauf's mir. Ich bin jederzeit da bereit, abzukaufen. Amen. Ja, lass uns weiterlesen. Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, nicht in der irgendwann eine Versammlung da eingeschrieben, eingetragen. Das ist nicht Himmel. Das ist die irgendwo. Wir sind schon eingetragen. Lob den Herrn. Aber wenn du dein Geburtsrecht verkauft, dann wird es wieder ausgestrichen. Ja. Gut, noch weiter. Unserem lieben Gott, der alle aufnehmen. Nein, Vers 23. Oh, wir lesen alle, gell? Wir wollen ja alle lesen, Entschuldigung. Lass uns 23 lesen. Okay, weiter. Und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Ja, bis auf diesen Punkt mal jetzt vorerst. Mei, was für eine Definition heute von der Gemeinde, nicht ein Ort, eine Gemeinde hier wird nicht beschrieben. Denk bloß nicht, dass wenn wir auf dem sogenannten Grund der Gemeinde stehen, sind wir schon für ewig Gemeinde. Nein, Ich habe schon so viel gesehen, die letzten 50 Jahre. Viele sogenannte Ortsgemeinden sind verschwunden. Und es ist anders geworden. Ein Ort, eine Gemeinde ist nur ein Ergebnis des Werkes des dreieinen Gottes, weil Gott Einheit ist. Also am Anfang, er war der, der die Gemeinde gebaut hat, und es kann ja nur ein Ort eine Gemeinde geben. Es ist nicht ein Befehl, es ist nicht eine Lehre, sondern nur eine bestehende Tatsache, weil die Gemeinde von Gott gebaut ist. Wenn es aber dann von uns gebaut ist, dann ich baue die Gemeinde, aber auf dem Prinzip ein Ort, eine Gemeinde, es ist am Ende immer noch meine Gemeinde. Von Menschenhänden gebaut. Ein Ort, eine Gemeinde von Menschen gebaut. Schon am Ende von den 80er Jahren habe ich schon gesagt, ein Ort, eine was für Gemeinde, als ich in den USA war. One city, one, what kind of a church are you building? Und dieser Gedanke ist leider tief hineingekommen. Wenn wir nur auf diesem Grund stehen, sind wir ohne weiteres schon die Gemeinde von Menschen gebaut. Und was nützt es? Die Gemeinde, gemäß Hebräerbrief jetzt, bei der Vollendung, ist der himmlische Zion, die Stadt des großen Königs, das himmlische Jerusalem. Die Gemeinde von denen, die ihr Geburtsrecht nicht verkauft haben. Das ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Das ist die Gemeinde Christi. Denn er ist der Einzige, der Erstgeborene in Auferstehung. Nicht nur natürliches, fleischliches, seelisches Leben, oder? Ja. Und wir sind nur Teilhaber, indem wir in ihn hineingetauft sind und Christus angezogen. Dann haben wir Anteil an seinem Erstgeburtsrecht. Und dann, es ist die Gemeinde, der Geist, das ist, wir sind gekommen zu den Geistern, nicht zu den fleischlichen Menschen oder natürlichen Menschen da, sondern hier jetzt ist die Beschreibung zu den Geistern der was? Sind wir im Geist? Das ist der erste Punkt. Sind wir vollendet? Sind wir gerecht? Da müssen wir, meine Güte, das ist eine Doktorarbeit, das ist die Qualifikation jetzt in der Vollendung. Lies es nicht nur durch, so, ah, Halleluja, wir sind gekommen. Zu den Geistern der vollendeten Gerechten, welch ein Anspruch hier. Und Gott hier ist nicht nur Leben, Halleluja, ist unser Leben. Was für ein Leben ist das? Ein Leben ohne Gericht hier. Unser Gott hier in Zion ist Richter alle. Ja. Wir sind gekommen zu Gott, dem Richter aller. Lobt den Herrn. Und 24 sagt zu Jesus, der Mittler eines neuen Bundes. Gott sei Dank, ein Fürsprecher ist da, sonst niemand kann hier kommen. Das ist unmöglich. Ohne Jesus, ohne sein Blut, ohne dieses wunderbare Opfer, ohne ihn als unserem wunderbaren hohen Priester nach der Ordnung Melchisedek, der immer für uns einsteht, der bereit ist, uns zu reinigen, zu heiligen, zu helfen, für uns zu sprechen, zu sühnen und so weiter. Meinst du, wir können hier dabei sein? Und daher müssen wir das alles sehen, inklusive Vers 24. Aber Vers 24 ist am Ende. Damit wir erkennen, deshalb brauchen wir ihn, weil, der Standard ist so hoch in Zion. Sondern wenn es umgekehrt ist und du siehst nur Jesus, lob den Herrn, mir passiert nichts, ich kann dann so wie ich bin, dann in Zion bleiben, mitnichten. Es geht nicht. Ja? Lob den Herrn zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Aber wieder jetzt ist eine Warnung. Magt ihr Warnungen? Lasst uns jetzt gemeinsam lesen. Bis 29 jetzt, ja? Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf der Erde Weisung gab, wie viel weniger wir, wenn wir von dem abwenden, der von den Himmel her redet. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal will ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das noch einmal deutet an, dass das Geschaffene, das zu erschüttern ist, beseitigt wird, damit das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lass uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott wohlgefällig dienen, mit Furcht Gottes und mit Scheu. Denn unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Ernsthaft, gern. Ernsthaft. Ich glaube, das brauchen wir keine Erklärung. Wir können die Zeit ersparen. Aber eines möchte ich euch nur sagen. Wie wir vorher gelesen haben, diese wahre Stiftshütte, Heiligtum. Nur Gott kann es bauen. Zwar mit uns, aber er baut. Ja. Der Herr sage sehr klar, ja, nur der Herr hat es aufgerichtet und kein Mensch. Was bist du? Ein Mensch. Dann sind wir nicht qualifiziert, das zu bauen. Ein Mensch ist ein Mensch, vom Fleisch geboren, ist vom Fleisch geboren. Ja? Und dann noch spezifischer, nicht von Menschenhänden, Kapitel 9 hat uns gesagt. Alles, was meine Hände tun könnte, ist nicht akzeptabel. Und dann noch spezifischer, dann sagt er, das heißt von den Erschaffenen. Das heißt irdischen Dingen und Wege und Methode, was ich ausdenke. Ja. Alles, was wir benutzen, um Menschen anzuziehen, Gemeinde schön zu machen, eine schöne Halle, damit die Leute gerne kommen, oder ja, ein gutes Klavier, gute Musik und ja, bitte. Alles Erschaffene es wird erschüttert werden. Das hat der Herr verheißen. Das hat er nicht nur gesagt, sondern er hat es verheißen. Und das hat er schon in Haggai gesagt. Ja. Und jetzt wird er es machen. Noch einmal machen. Eigentlich hat er schon mehrmals gemacht. Viele Dinge sind erschüttert worden. Was von Menschen gemacht ist, was Erschütterliches ist, wird erschüttert werden. Das ist eine Warnung. Das noch einmal deutet an, dass das Geschaffene, das zu erschüttern ist, beseitigt wird, damit nur das bleibt, was nicht erschüttert werden kann, nämlich das himmlische Reich. Wir müssen Acht geben auf dieses Wort. Denke nicht, wir sind so fähig. Ich baue die Gemeinde hier. Ich bin für die Gemeinde verantwortlich. Alle müssen auf mich hören. Das ist nicht gut. Wir müssen alle auf ihn hören, oder? Ist das nicht vernünftig? Sind unsere Worte wichtiger als sein Wort? Wenn wir zu wählen haben, was Gott sagt und was die Menschen sagen, was wirst du annehmen? Oh, wir müssen höflich sein, sonst gibt es Unfrieden. So lass uns auf Menschen hören, nicht auf Gott. Ich möchte euch sagen, wenn ihr nicht auf Gott hört, dann gibt es wirklich Unfrieden. Herr Jesus, diesen Grundsatz müssen wir alle lernen und beachten, denn Gott ist der Höchste. Alles, was da unten ist, wenn es in Konflikt mit was er will, sei es Apostel, sei es Älteste ist, sei es der Papst ist, Paulus sagt in Galaterbrief, wenn ich, nicht nur jemand, wenn Sie, nein, sondern wenn ich oder jemand anderen ein anderes Evangelium gepredigt, müsst ihr gehorchen. Nein.
Der sei verflucht.
Ernsthaft. Ernsthaft. Und das hat sogar Paulus von sich selbst gesagt. Wenn ich etwas anderes sage, gegen die Wahrheit, ich sei verflucht. Und wenn du mich hörst, der unter diesem Fluch steht, was meinst du? Wagt ihr nicht zu sagen, ne? Nur ich war unter dem Fluch und ihr nicht. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lobt den Herrn. Und er hat nicht gesagt, wir haben schon, gell? Sondern der Zeitverb hier heißt, da wir empfangen, das heißt, wir empfangen noch mehr, es ist noch nicht vollkommen. Das heißt, somit, es gibt noch eine Möglichkeit, dass du es verlierst, wenn du aufhörst, nicht zu Ende kommst. Ja, du bist immer noch beim Studium. Du hast noch nicht dieses Diplom in der Hand. Aber du bist dabei und du hast schon viel empfangen. Aber am Ende ist das Stück Papier, was wichtig ist. Ja, lasst uns die Gnade festhalten und nicht lassen, okay. durch die wir Gott wohlgefällig dienen, nicht nur dienen. Wir dienen alle, aber ob es wohlgefällig ist, ist noch eine andere Frage. Achte bitte auf alle vier Worte in der Bibel, im Wort Gottes. Wir dienen so allgemein. Ja, wohlgefällig dienen und mit Furcht und Scheu. Fürchte keine Menschen, sondern fürchte Gott. Hat nicht der Herr uns gelehrt? Ich möchte euch zeigen, wem ihr wirklich fürchten sollt. Ja, wir nehmen solche Worte nicht ernst. Hab keine Furcht vor den Menschen, sie können dir gar nichts machen. Keine Menschen dich in das Feuerpfuhl hineinwerfen. Das ist unmöglich. Das können sie nicht. Aber der, der das machen kann, den müssen wir fürchten. Okay. Ja. Lob den Herrn. Dann am Ende dieses Kapitel sagte er, denn unser Gott ist voller Liebe. Auch natürlich. Aber heißt, ist auch, er ist zwar Liebe und sicherlich große Liebe, aber er ist auch ein verzehrendes Feuer. Wie groß seine Liebe ist, genauso groß ist sein Zorn. Ja. Und die Bibel warnt uns von seinem Zorn. Schon in Römerbrief da. Ja, auch in den Evangelien, was alles geschehen wird. Ja. So, lobt den Herrn. Hebräerbrief ist hartes Brot. Da muss man schon Zähne haben. Und gute Zähne. Wenn wir nur Gebiss benutzen, ist auch nicht gut. Dann wird dein Gebiss zerbrechen. Herr Jesus, Amen. Dann gibt es Ermahnung. Das können wir selber lesen. Das ist nicht schlimm. Und einfach zu verstehen. Einfach. Aber ein paar Dinge müssen wir merken. Ja, es ist sehr wichtig. Manche Dinge sind sehr wichtig. Ja. Vers 7. Denkt an die, die euch führen, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Und schaut oder achte sehr. Das heißt, schau carefully. Das Wort hat diese Bedeutung hier. Nicht nur schauen, sondern prüfe. Das Ergebnis nicht nur ihr Wort, sondern ihr Wandel an. Schau an, prüfe genau. Ist nicht so einfach. Das heißt, ja, wir denken schon an die und wir respektieren sie schon, aber nicht blind. Nicht wegen einer Position. Sei es du ein Prophet bist oder ein Ältester oder ein Apostel, es gibt viele falsche. Die Gemeinde in Ephesus, in Offenbarung 2, Gott hat sie gelobt, weil sie geprüft haben, von denen, die sagen, sie sind Apostel und sind doch nicht. Und genauso wie die Propheten in 1. Korinther 14, 2 und 3, lass sie reden und alle müssen unterscheiden oder richten. Ob das, was gesagt ist, von Gott ist oder nicht. Das heißt, jeder muss für sie prüfen. Nicht nur einfach glauben und oh ja, meine Güte, dann glaubst du. Am Ende fällst du hinein und das ist deine Schuld, okay? Vor dem Herrn, vor dem Gericht kann sie nicht sagen, ja, aber ich habe ihnen geglaubt. Ja, warum prüfst du denn nicht? Ja, weil er Älteste ist. Na und? Der wird dir sagen. Na und? Hast du nicht gelesen, was Petrus gesagt hat? Richte für euch selbst, ob es recht ist, dass wir Menschen mehr gehorchen als Gott. Nicht wahr? Ja, das müssen wir sehen. Und abermals steht es mehrmals geschrieben, unser Gott, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das hat Gott gesagt. Und wir? Oh, der Älteste. Nicht nur die Ältesten, es ist der Älteste. Das ist dann noch schlimmer. Ja, das sollen wir nicht machen. Wir sind alle gleich. Kein Unterschied. Wir haben nur ein Oberste und das ist der Herr. Einer ist euer Meister, ihr seid alle Brüder. Das hat der Herr schon mal so ernsthaft gesagt, aber wir hören das nicht. Weil in unserem natürlichen Menschen da so Hochachtung, weißt du, oh, der ist Professor, oh, der Professor. Oh, vor vielen Jahren da haben wir was erlebt da. Es war nicht so schön. So ein Ansehen der Person. Ja. Und zur Zeit LSM ist genau dasselbe. Am Ende ist jemand höher als Christus. Das ist schrecklich. Das dürfen wir nicht machen. Dieser Punkt sollen wir lernen. Weißt du, in einer normalen Situation, wenn sie recht haben, auch wenn sie keine Älteste, muss ich hören. Ja, bitteschön. Warum soll ich Paulus hören und Paulus nicht mich, wenn ich recht habe? Hat nicht Paulus zu dem Berührer gesagt, oh, diese sind edler als die anderen, weil sie geprüft haben, ob das, was ich gesagt habe, richtig ist. Und die anderen so, ah, der Paulus, der muss richtig sein. Aber der Berührer hat gesagt, nein, ich gehe mal nach Hause und prüfe, ob das, was er gesagt hat, wirklich auch schriftgemäß ist, was die Bibel sagt. Paulus war nicht böse. Was? Wisst ihr nicht, ich bin der Top-Apostel, weißt du? Nein, das dürfen wir nicht machen. Ja, und daher müssen wir das sehen. Und dann hier ist noch ein paar Verse, was wichtig ist. Ja. Nur Jesus Christus ist dasselbe und er ändert sich nicht, weil er vollkommen ist. Nicht, weil er seine Art und Weise ist, dass er nicht ändert und stur, sondern weil er vollkommen ist. Wir ändern uns nicht, weil wir stur sind. Ja. Aber der Herr ändert sich nicht, weil er vollkommen ist. Aber bei uns, wir ändern uns hin und er heute ist so, morgen wieder anders. Heute dafür, morgen dagegen. Ja, heute denken wir so, morgen wieder anders. Lasset euch nicht durch verschiedenartige und fremden Lehre umhertreiben. Das hat er derselbe gesagt in Epheserbrief, gell? Ja, Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade festgemacht wird, nicht durch Speise, wovon keine Nützen hatten, die danach wandelten. Gell? Und so weiter. Ja, wir haben einen Altar. Lob den Herrn. Ja, haben wir einen Altar. Was macht man auf dem Altar? Wir haben heute einen Kanzler. Ein Kanzler. Ja, sag mal nein. Einen Kanzler, ja, auch einen Kanzler habt ihr. Einen Kanzler. Wir haben einen Kanzler. Jede Halle hat einen Kanzler, aber keinen Altar. Deshalb lehren wir gerne die Botschaft, und aber wir wollen kein Opfer bringen. Weil wir nur einen Kanzel haben, keinen Altar. Zum Glück hat er hier gesagt, wir haben nicht einen Kanzel. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Ja. Denn die Leiber der Tiere, und hier meinte er jetzt dieses besondere Opfern. Gell? Alle Opfern kann man essen, natürlich auch so Brandopfer, aber auch Sündopfer, und das kann man. Gell? Aber das Opfer, dessen Blut in das Allerheiligste hineingebracht wird, besprengt da, ja, darf man nicht essen. Und das ist diese Sündopfer am Tage der Versöhnung, einmal im Jahr. Und hier müssen wir sehen, dann hat der Schreiber dies zu einem sehr wichtigen Punkt hingeleitet, denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester in das Heiligste getragen wird für die Sünde, werden außerhalb des Lagers verbrannt, nicht im Lager. Ja, nun, wichtig ist es, darum hat auch Jesus, damit er das Volk durch seine eigene Blut heiligte, draußen vor dem Tor gelitten. So, lass uns im Lager bleiben. Willst du im Lager bleiben? Er sagt so, lass uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmacht tragen. Weißt du, das ganze Lager damals ist gefallen. Jerusalem ist zu einem Lager geworden. Egal was für eine, aber es ist zu einem Lager. Hat den Zweck nicht mehr dort zu sehen. War nicht mehr rein. War nicht mehr für Gott. Und der Herr ist draußen, dort, aus dem Lager gegangen, und dort wurde er gekreuzigt. Und jetzt die Anwendung, was der Schreiber von Hebräerbrief uns zeigen möchte, ist, wenn irgendeine Gruppe, sei es welche Gruppe, ob es wahr ist, damals war gut, aber jetzt anders geworden ist, zu einem Lager geworden ist, müssen wir dem Herrn folgen. Wenn er nicht mehr da ist, warum bleibst du noch da? Ja. Dann müssen wir lernen, dem Lamme nachzufolgen, wohin er geht. Und wenn er draußen aus dem Lager ist, dann folge ihm. Und weißt du, wer draußen ist, ist immer verachtet. Weg von hier. Ja. Du wirst hinausgestoßen werden. Ja, wenn man dich nicht mehr mag, da kannst du nichts mehr machen. Was? Sie wollen ja den Herrn nicht mehr haben. Sie wollen ihn kreuzigen. Und aus dem Lager rausgeworfen, ihn gekreuzigt. Und wo wirst du denn bleiben? Wenn du in Jerusalem damals warst, wo wirst du bleiben? Schwierig, ja. Aber draußen, das war der Verbrecher da, der hing am Kreuz. Wirst du mit ihm? Denk nicht, es ist einfach. Gell? Petrus sagt, ich folge dir bis zum Tode am Kreuz. Ja? Und er war so entschieden. Er dachte, er schafft es. Hat er es geschafft? Nein. Denke nicht, es ist einfach, sein Schmach mitzutragen. Okay? Ja. Ja. Das müssen wir lernen. So lass uns nun zu ihm hinausgehen, nicht für gute Gemeinschaft, sondern seine Schmach zu tragen. Ja, wirklich, es ist keinen guten Ruhm da. Du hast keinen guten Ruhm, wenn du ihm da draußen folgst. Ja. Dann sagte er, denn wir haben hier, und das ist dann die Begründung, da musst du verstehen. Denn wir haben hier auf dieser Erde keine bleibende Stadt. Nun, es heißt nicht so Grünberg, nein. Erinnere, wir sind zu der Stadt des lebendigen Gottes gekommen. Und hier auf dieser Erde, so gut es auch ist, es ist nicht bleibend. In den letzten Jahren, viele haben angefangen, gut angefangen, aber was ist denn geworden am Ende? Und seid ihr nicht mehr hinausgeworfen worden? Es ist nicht mehr das, was ist. Es ist keine bleibende. Solange der Herr noch nicht gekommen ist, besteht die Gefahr, dass wir nicht weitergehen und zu irgendeiner komischen Sache werden. Und wenn es zu einer komischen Sache werden, dann was wirst du machen? Oh, du musst bleiben. Okay. Ich bin in die katholische Kirche hineingeboren und ich möchte auch dort begraben werden. Von Anfang bis Ende. Das dürfen wir nicht machen. Ich habe das gesehen, überall in der Welt. Oh, ich bleibe hier, weil das ist die bleibende für ewig Gemeinde, obwohl es nicht mehr ist. Da muss im Geiste sein, um es zu verstehen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, das, was noch kommt. Wer da bleiben will, bitte. Das ist dann die individuelle Wahl. Wenn du bleiben willst, dann bleib. Mit dir werde ich nicht zanken. Das ist deine Entscheidung, das ist deine Verantwortung. Aber Offenbarung 14 ganz am Ende sagt, wir folgen dem Lamme. Wohin er auch geht. Das heißt, er geht noch weiter. Weil das Ziel noch nicht da ist, dann muss ich weitergehen. Nicht bleiben. Aber nicht nur nicht bleiben, weil es mir nicht gefällt. Sondern weil das Lamm vorangeht und du trägst sein Schmach. Es ist nicht deine Wahl da, oh, hier gefällt mir oder hier gefällt mir nicht mehr, weil jemand mich beleidigt hat. Nein. Es geht gar nicht um uns selbst, sondern es geht um das Schmach Christi. Wer den Herrn folgen möchte, wird immer Schmach erleiden. Ja. Lob den Herrn. Amen. So. Vers 15, und das ist wichtig, lasset uns also durch ihn, durch Jesus Christus, wie auch Petrus gesagt hat, durch Jesus Christus, Opfer zu bringen, dem Vater. Gott alle Zeit ein Lobopfer darbringen. Und hier Lobopfer ist nicht nur Lobe den Herrn, sondern Lobopfer. Der Herr wird dich fragen, und wozu? Warum lobst du mich? Wenn ich dir sage, oh, danke schön, dann musst du mich fragen, wozu? Wenn ich dir gar nichts gegeben habe, du sagst mir, danke schön, ich werde ihn fragen, na, wofür? Gell? Aber wenn ich dir etwas gebe, dann musst du danke schön sagen. Gell? Und wenn ich sage, lob den Herrn, wenn das nur eine Formalität ist und eine Gewohnheit, die wir nur hier in der Kirche machen. Selbst wenn es nichts zu essen ist, sage wir lob den Herrn, wenn wir schon an. Deshalb hat er durch Schreiben noch einmal ein Vers zitiert, wo es irgendwo jemand geschrieben hat. Und das ist der Hosea. Und diesmal muss ich Hosea sagen, weil hier ein wichtiger Punkt ist. Ein Lobopfer darbringen und dann erklärt er, das ist die Frucht der Lippen. Und das ist ein Zitat von Hosea 14. Und diese Frucht der Lippen in dem hebräischen Text ist ein Ochsen, ein Bull, wie sagt man, ein Stier der Lippen. Das heißt, komischerweise, ein Lippen kommt aus meinen Lippen heraus. Ein Stier. Das heißt jetzt, wir bringen ein geistliches Opfer, nicht ein wahres Stier. Dann wird diese Halle zu klein. Wenn wir alle am Sonntag, wenn wir zusammenkommen zum Fest, jeder bringt ein Stier, das wäre ein Durcheinander. Aber jetzt, der geistliche Stier ist durch unsere Lippen. Das, was wir in der Wirklichkeit gewonnen haben, erfahren haben, wie bringst du dann raus? Durch deine Lippen. Vater, ich bringe dir Christus als mein Brandopfer. Ja, und dann, es muss eine echte Erfahrung sein in deinem täglichen Leben. Oder ich bringe ein Speiseopfer für dich, Vater. Ich habe in der Woche die Menschlichkeit des Herrn so genossen und erfahren. Ja, oder Halleluja, Vater, ich bringe dir Christus als mein Sündopfer. In der Woche habe ich erfahren, wie ich befreit bin von der Herrschaft des Todes und der Sünde. Ja, dann bitte, dann bringe ich ein Schaf oder ein Stier oder ein Speiseopfer. Wie? Durch die Lippen. Ja. Wes das Herz voll ist, der kommt aus dem Mund heraus. Wenn wir innerlich diesen reichen Christus erfahren haben, es ist unmöglich, dann hält es nur in deinem Inneren, dann platz es. Das sagt der Hiob da irgendwo geschrieben. Ich muss reden, sonst platze ich, sagte er. Ich bin voll des Geistes wie ein Weingefäß da, wenn ich nicht rede, dann platze ich. Ja, so ist es. Wenn wir nicht Woche für Woche so ein wunderbares Opfer vorbereiten für die Anbetung des Vaters, dann ist es aus. Lob den Herrn, seinen Namen zu bekennen. Aber vergesset nicht, wohl zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Okay, das heißt hier jetzt, Gott verlangt von mir, diese Opfer, die in Levitikus geschrieben steht, das sind geistliche Opfer und das ist Jesus Christus, das alle diese Sünden. Sündopfer zum Beispiel kannst du nicht durch ein Almosen da ersetzen. Ja, Vater, ich mag nicht Sündopfer, aber ich gebe ein Almosen, das ist auch ein Opfer. Nein. Warum wird es als Opfer da genannt? Weil du tust es für Gott. Oder in Römer 12, ich gebe meinen Leib als ein lebendiges Opfer. Und das ist aber für den Dienst in der Gemeinde, in Kapitel 12 von Römerbrief. Das ist auch ein Opfer, weil du tust es für den Vater. Aber das ist kein geistliches Opfer. Oder Geld geben. In Philipperbrief, da Paulus hat gedankt, weil die Gemeinde in Philippa in Philippa ihn unterstützt hat mit Geld und hat gesagt, das ist ein lieblicher Geruch als Opfer, angenehm für den Vater. Aber das ist kein geistliches Opfer. Also Geld riecht nicht so gut aus, aber weißt. Aber wenn es für Gott ist, eine Gabe für Gott, es ist ein lieblicher Geruch, nicht das Geld riecht gut, aber dein Herz, weil du es dem Herrn gegeben hast, das ist ein lieblicher Geruch. Aber auf jeden Fall, wir müssen vernünftig sein, unterscheiden, was geistliche Opfer ist und was nur ein allgemeines Opfer, was wir so tun für Gott. Ja? Lobe den Herrn. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Amen. Wenn wir das alle sehen und durch die Gnade und Barmherzigkeit des Herrn üben wir Tag ein, Tag aus und gehen wir voran. Lobe den Herrn, das wird ein großer Gewinn sein für uns alle. Möge der Herr uns voranbringen. Halleluja. Ja? Ah. Ja, weil wir vollendet werden durch den Geist. Erinnere im selben Kapitel, Gott ist ein Vater der Geist. Wir sind ja wiedergeboren im Geist. Ja, wenn wir nicht wiedergeboren sind im Geist, dann ist er nicht unser Vater. Ja, der Herr hat zu dem Juden gesagt, nein, euer Vater ist nicht Abraham, euer Vater ist der Teufel. Gemeint ist, es ist das Fleisch. Das Fleisch. Denn warum ist es Fleisch geworden? Es ist durch die Sünde in das Fleisch hineingekommen. Und die Sünde kommt von Satan, von dem Teufel. Ja? Aber jetzt sind wir wiedergeboren. Und jetzt ist Gott unser Vater. Aber er ist nicht der Vater meines Fleisches. Nein, er ist der Vater der Geister. Ja? Und daher sagte auch Paulus mal in einer Stelle, ja, wir kannten euch früher nach dem Fleisch, aber jetzt nicht mehr, sondern nach dem Geist. Wir sollen gegenseitig kennenlernen, nicht nur nach äußeren Fleisch und Lächeln und alles, sondern wir müssen den Geist kennen von den Menschen, von den Heiligen, von den Geschwistern. Ja, und wenn wir so leben, dann werden wir vollendet. Und die Vollendung, der Ausdruck ist die Gerechtigkeit. Ja. Lob den Herrn. Amen. Keine Frage mehr, gell? Lob den Herrn. Ich habe auch keine Antwort mehr.
Vers 17 von Kapitel 13.
Ein wichtiger Punkt noch. Dann erklärst du mal. Ja, es ist dasselbe. Es ist dasselbe. Deshalb habe ich es nicht wiederholt. weil es schon geschrieben steht, mal denk an euch, die euch führen. Denk an die, die euch führen. Es ist dasselbe, 17 und 7. Verwandt. Es ist dasselbe Prinzip. Natürlich in einer normalen Weise müssen wir gehorchen. Nicht wahr? Viele Schriften beschreibt den normalen Zustand des Gemeindelebens. Natürlich, wenn alle normal sind und alle geistlich sind im Geist, natürlich gehorche ich. Ja, und mein Fleisch, natürlich, ja, ich bin eigensinnig, ich möchte nicht gehorchen, denn das meinte Paulus oder der Schreiber. Wenn aber ein Ältester etwas sagt, was gegen Gott ist oder was gegen die Wahrheit ist, dann also bitte, dann gehorche ich den Herrn. Denke daran, es gibt noch eine höhere Instanz. Und das ist unser Herr. Ja. Und das ist immer eine Gefahr. Wenn wir die Menschen so hoch achten, seine Position und seine Stelle, dann am Ende gehorchen wir nicht um der Wahrheit willen, sondern um Ansehen willen, dann ist es schon gefallen. Nein. Nein, nein. Das sollen wir nicht machen. Ja? Aber in einer normalen Situation sicherlich. Nicht wahr? Das ist sicherlich richtig. Gehorcht denen, die euch führen, leiten, heißt es, und fügt euch ihnen. Das heißt, gehorcht. Ja. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie das mit Freuden tun und nichts mit Seufzen. Denn das wäre für euch kein Gewinn. Ja. Und das sollen wir in einer normalen Weise vernünftig verstehen. Das heißt nicht, selbst wenn sie sagen, lass uns morgen also Marienanbetung machen. Oh, das sagen die Ältesten, das müssen wir machen. Das ist dann schlimm, da machen wir nicht mit. Und nicht nur nicht mitmachen, sondern wir werfen ihn raus. Wenn nicht, dann soll er uns rauswerfen, also entweder oder. Ja, denn wir folgen dem Herrn. Ja. Paulus sagt, folget mir nach, weil er Christus nachfolgt. Wenn er aber irgendwas Unsinn macht, dann folgen wir nicht. Nein. Das ist doch normal, das müssen wir verstehen. Denn Gott ist das Haupt aller. Unersetzbar. Okay?
Lob den Herrn. Keine Frage mehr. Danke.